HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Hallo.
Was den letzten Diktator anbetrifft, freuen Sie sich doch. Ich bin der Letzte. Es wird keinen mehr geben nach mir. Treffen Sie sich also mit mir. Das wird etwas ganz Besonderes in Ihrer Lebensgeschichte sein.
Er ist stark, er setzt viele Pläne um. Lassen wir ihn arbeiten. Ich kenne keine andere Führungsperson, die so viel für Weißrussland tut. Ein echter Herr im Haus. Und überhaupt, alles ist schön. Dass es dort wenig demokratisch ist, das stimmt. Aber Demokratie lässt sich weder auf den Tisch stellen, noch aufs Brot streichen.
Wie die DDR in den 80er Jahren keine moderne industrielle Produktion, fast alle Betriebe sind Staatsbetriebe.
33 wurden festgenommen, bis zu 200 sollen es laut Ermittlern insgesamt sein. Der Vorwurf lautet Vorbereitung terroristischer Handlungen.
Juli 1994. Alexander Lukaschenko wird zum ersten Mal Präsident von Belarus. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Welt noch nichts von einer PlayStation gehört. Michael Schumacher war noch nie Formel-1-Weltmeister und Belarus wurde in Deutschland noch Weißrussland genannt. 26 Jahre später ist Alexander Lukaschenko immer noch Präsident von Belarus. Vor 10 Tagen wurde er wiedergewählt. Aber wurde er das wirklich wiedergewählt? An einen tatsächlichen Wahlsieg glauben viele nicht. Darunter die OSZE, die EU und vor allem die belarussische Opposition. Sie vermuten Wahlbetrug und so ist die Situation vor Ort explosiv. Hunderttausende gehen in der Hauptstadt Minsk tagtäglich auf die Straßen, die Polizei greift heftig durch. Demonstranten werden festgenommen, vermutlich auch gefoltert, ein Mann ist gestorben. Die EU reagierte zunächst zögerlich, dann mit Sanktionen. Vor knapp 3 Stunden ist eine Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs geendet. Es ging 3 Stunden lang nur um Belarus. Und wie geht's jetzt weiter? Und welche Rolle will und wird eigentlich Russland spielen? Während für viele alles möglich scheint, ist für Lukaschenko die Sache klar. Neuwahlen gibt's nicht. Zumindest nicht so schnell. Also ist eigentlich gar nichts klar. Und genau darum geht es heute hier in HR2 der Tag. Keine andere Wahl, die Zukunft von Belarus. Denn heute ist ein entscheidender Tag für die nähere und vielleicht auch fernere Zukunft dieses Landes. Auf EU-Seite, da haben sich die Staats- und Regierungschefs beraten, aber auch in Belarus selbst. Ein Koordinierungsrat der Opposition hat heute zum ersten Mal getagt. Lukaschenko reagierte prompt und ordnet Verhinderung von Unruhen an und lässt die Grenzen sichern. Wir starten mit einem aktuellen Überblick der Gemengelage von meiner Kollegin Christina Nagel.
Noch bevor die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ein Ergebnis verkündeten, machte Präsident Lukaschenko Druck. Aus seiner Sicht ist es höchste Zeit, wieder für Ruhe und Ordnung im Land zu sorgen. Auf einer Sitzung des Sicherheitsrates wies er das Innenministerium an, weitere Unruhen vor allem in der Hauptstadt Minsk zu verhindern. Die Menschen sind müde, sie fordern Frieden und Ruhe. Die Arbeiterkollektive müssten geschützt werden. Die Drohungen und Angriffe auf Arbeiter von Fabriken, auf Unternehmensleiter machen uns Sorgen. Sie müssen zu Beginn und am Ende eines Arbeitstages durch einen Korridor aus aggressiven Leuten, wie bei der Gestapo. Ich möchte Ihnen meinen Dank aussprechen und Sie bitten, keine Angst zu haben. Ihr Arbeiter seid die Eigentümer der Werke und wir werden uns um diese Demonstranten kümmern, die euch vor den Betrieben gegenüberstehen. Wer jetzt gehe und streike, so Lukaschenko weiter, vor allem bei den Staatsmedien, der dürfe keine Chance auf Rückkehr haben. In einigen Fabriken sind bereits Aushänge aufgetaucht, in denen Arbeiter klar vor einer Teilnahme an Streiks gewarnt werden, selbst wenn diese friedlich blieben. Angedroht werden Geld- und Prämieneinbußen, Karrierestopps und Entlassungen. Auch eine strafrechtliche Verfolgung wird nicht ausgeschlossen. Streikkomitees berichten heute bereits von Festnahmen. Konsequenter als bisher soll das Komitee der Staatssicherheit außerdem die Organisatoren der Straßenproteste verfolgen. Ihre Finanzkanäle müssten trockengelegt werden. Präsident Lukaschenko geht davon aus, dass die Drahtzieher der Proteste im Ausland sitzen. Ich weise den Grenzschutz an, die gesamte Staatsgrenze verstärkt zu schützen, um zu verhindern, dass Militante aus anderen Staaten ins Land kommen und auch Waffen, Munition und Geld, um die Unruhen zu finanzieren. Das Verteidigungsministerium soll zudem die Bewegungen der NATO-Truppen in Polen und Litauen genau im Auge behalten. Bereits gestern hatte Präsident Lukaschenko angekündigt, die Armee entlang der Westgrenze in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen. An einem Dialog mit der Opposition ist der belarussische Präsident weiterhin nicht interessiert. Dem neu gegründeten Koordinierungsrat, der zwischen den Demonstrierenden und der politischen Führung vermitteln soll, warf er vor, die Macht an sich reißen zu wollen, und das sei strafbar. Auch eine Vermittlung von außen lehnt er weiter ab. Die EU solle nicht mit dem Finger auf Belarus zeigen, sondern sich lieber um ihre eigenen Probleme kümmern. Die Proteste gingen ungeachtet seiner Aussagen auch am 11. Tag in Folge weiter.
Und deshalb wollen wir über die Proteste sprechen. Beate Apelt ist Projektleiterin Belarus und Ukraine der Friedrich-Naumann-Stiftung. Hallo Frau Apelt.
Hallo Herr Alf.
Vor kurzem haben Sie sich im Deutschlandfunk besorgt gezeigt, die scheinbare Ruhe in Belarus, die könnte umschlagen. Jetzt haben wir gerade gehört, dass sich Lukaschenko offenbar gereizt fühlt vom Koordinierungsrat, der von der Opposition einberufen wurde. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation vor Ort ein? Stehen wir kurz vor einer Eskalation?
Also Sie haben in dem Beitrag eben sehr schön dargestellt, wie Herr Lukaschenko die Lage sieht oder zumindest wie er möchte, dass die Menschen sie sehen. Das hat mit der Realität relativ wenig zu tun. Also wir haben dort eine sehr, sehr breite Protestbewegung, die tatsächlich aus der Bevölkerung kommt. Viele hunderttausend Menschen sind dort in den letzten Tagen auf den Straßen gewesen, haben demonstriert, haben friedlich ihre Meinung kundgetan, haben gestreikt. Und das ist mitnichten aus dem Ausland gesteuert, sondern das entspringt einer Empörung, einem jetzt reicht nach 26 Jahren Diktatur und vor allen Dingen aktuell nach einem sehr, sehr schlechten Umgang mit der Corona-Krise, die ja Herr Lukaschenko bekanntermaßen quasi geleugnet hat. Und jetzt diese massiven Wahlfälschungen, also Sie haben es angesprochen, es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass das Wahlergebnis eher umgekehrt gewesen ist, also dass Lukaschenko nur um die 20, auf jeden Fall unter 30% erhalten hat und Frau Tichanowskaja zwischen 70% und 80%. Es gab etliche Leiter lokaler Wahlkommissionen, die die echten Zählergebnisse ins Internet gestellt haben und daraus kann man gewisse Schlüsse ziehen. Die Situation ist brenzlig, aber die Gefahr von Gewalt geht wirklich nicht von den Menschen dort aus. Das ist die friedlichste Massen Bewegung, die ich je beobachten konnte, sondern die Gewalt geht von den Polizeikräften aus. Am Anfang sehr, sehr massiv. In den letzten Tagen ist die Bewegung aber so angeschwollen, dass quasi mehr Zurückhaltung geübt wurde vom Regime. Die Gefahr besteht jetzt quasi darin, dass Militär eingesetzt wird. Entweder das belarussische oder gar russisches Militär.
Auch diese Frage, ob das wahrscheinlich ist, werden wir im Laufe dieser Sendung klären. Schauen wir kurz auf die Forderungen der Opposition. Eine vor allem pro-westliche Motivation, wie wir sie jetzt beispielsweise von den Maidan-Protesten in der Ukraine kennen, die scheint es ja jetzt hier in diesem Fall nicht zu geben. Was will die Opposition?
Ja, das ist in der Tat wichtig zu unterscheiden zwischen dem, was wir jetzt in Belarus sehen und dem, was 2013/14 in der Ukraine auf dem Maidan passiert ist, was ja tatsächlich eine proeuropäische Motivation erstmal hatte. Diese belarussischen Proteste haben jetzt wirklich keine geopolitische Dimension, sondern hier geht es darum, tatsächlich den Diktator loszuwerden, gegen die Polizeigewalt zu demonstrieren, sie zu beenden, die vielen politischen Gefangenen freizukriegen. Also es sind seit dem Wahltag etwa 7000 Menschen inhaftiert worden, von denen ungefähr 2000 inzwischen wieder freigelassen wurden, wahrscheinlich auch, weil die Gefängnisse völlig überfüllt waren. Die Menschen sind furchtbar misshandelt worden und das muss aufhören. Und vor allen Dingen möchten die Menschen ihre Wahlstimme anerkannt bekommen. Also sie möchten eine Neuauszählung, wenn das überhaupt noch geht. Es sind auch wohl Wahlzettel vernichtet worden oder eben eine Neuwahl.
Lukaschenko hat gesagt, die Verfassung, die müsse erstmal geändert werden. Dann ganz womöglich könne es unter Umständen Neuwahlen geben. Was steckt hinter diesem zögerlichen und etwas undurchsichtigen Verhalten?
Das fällt mir auch schwer zu deuten, was er damit genau bezweckt. Ich habe den Eindruck, dass er zum einen den Bezug zur Realität etwas verloren hat, also ihm nicht ganz bewusst ist, wie groß diese Unzufriedenheit und dieser Protest ist, größer als alles, was Belarus seit seiner Unabhängigkeit gesehen hat, und dass seine Zeit einfach vorbei ist. Und das scheint er nicht richtig zu verstehen und versucht jetzt irgendwie auf Zeit zu spielen oder auf irgendeine Art weiter an der Macht zu bleiben. Die Hoffnung muss jetzt sein, dass es Menschen um ihn herum gibt, in Systemen, die das etwas klarer sehen und die bereit sind, in einen Dialog einzutreten.
Da gibt es ja jetzt erste Videos, die im Netz kursieren, wonach sich beispielsweise Polizisten auch auf die Seite der Demonstranten stellen. Solche situativen, vermeintlichen Videobeweise sind ja häufig mit Vorsicht zu genießen. Erleben Sie aber trotzdem einen Ruck innerhalb dieses Systems, also in der Nähe Lukaschenkos, innerhalb dieses Establishments, kontra Lukaschenko?
Also von einem Ruck zu sprechen, würde ich jetzt noch nicht wagen. Das ist, glaube ich, nichts, was im großen Stil passiert. Aber es gibt sehr viele dieser Videos, die eigentlich Mut machen, dass die Menschen, also dass Einzelne aus den Sicherheitskräften, aus den Polizeistrukturen, zum Teil auch aus den Lokalverwaltungen, quasi überlaufen und dabei ihren Namen und ihr Gesicht zeigen und das im Internet machen. Das heißt, es gibt eine Hoffnung innerhalb dieser Bewegung, dass man das tatsächlich gewinnen kann und nicht hinterher dafür ins Gefängnis gehen muss.
Schauen wir noch kurz auf die europäische Seite. Die EU reagierte erstmal mit Sanktionen zögerlich. Nach dem Sondergipfel heute bleibt eigentlich alles beim Alten. Man zeigt sich solidarisch mit der Opposition. Die Wahl war nicht fair und frei. Das kommt jetzt aber 10 Tage nach der Wahl. Hat die EU die Situation Ihrer Meinung nach in Belarus unterschätzt?
Also ich habe mich ehrlich gesagt in den Tagen nach der Wahl vor allem gefragt, ob die Bundesregierung die Situation in ihrer Brisanz erkannt hat, weil da die Äußerungen sehr vorsichtig am Anfang waren und spät kamen die ersten Initiativen zu dem Außenminister-Treffen kamen von anderer Seite und nicht aus der EU-Ratspräsidentschaft, die wir ja innehaben. Aber jetzt, denke ich, ist auf der EU-Ebene absolut erkannt, dass das eine revolutionäre Situation ist, eine sehr brisante Situation und dass die EU sich da auch verhalten muss. Und ich denke, sie hat sich da heute richtig verhalten, indem sie einerseits Unterstützung anbietet, vorsichtige Unterstützung, wenn sie gewünscht ist, Vermittlung und auch etwas finanzielle Unterstützung und auf der anderen Seite sich aber nicht zu stark politisch hineinhängt. Denn das ist etwas, was ins Gegenteil umschlagen kann. Das würde genau in dieses Narrativ von Herrn Lukaschenko einzahlen, dass das eine aus dem Westen gesteuerte Bewegung ist. Und da muss man sehr vorsichtig sein, eben nicht zu noch zu beweisen.
Wie das Ganze weitergeht, versuchen wir im Laufe dieser Sendung noch zu klären. Vielen Dank, Frau Appelt. Bevor wir gleich genauer auf die EU und ihren Sondergipfel zu Belarus blicken, wollen wir einen Mann zu Wort kommen lassen, der das in seinem eigenen Land nicht tun kann. Viktor Martinovic, Sibiroman Paranoia, handelt von einem jungen Mann, der dem oder dem der Geheimdienst in die Quere kommt. Martinovic kommt aus Belarus, die Geschichte spielt in Belarus und dort ist dieser Roman verboten. Den ersten von 3 Ausschnitten daraus hören Sie jetzt.
Ich war fast alleine auf dem Trottoir und verstand auch schnell, weshalb. Nachdem ich das von seinen fruchtlosen Versuchen zur Wiederbelebung des Sozialismus erschöpfte Gebäude passiert hatte, war ich in einer Gegend gelandet, in die man sich besser nicht verirrte. Dorthin besser nicht. Unmittelbar vor mir thronte, dröhnend wie Beethovens 5., das Ministerium für Staatssicherheit. Ein Komplex aus mehreren Gebäuden, deren schmucke Seite dem Prospekt zugewandt war, während die grausigen Fassaden auf die Quergassen blickten, in die noch nie ein Bus mit ausländischen Touristen eingebogen ist. Stalin-Barock. Säulenhallen, Pilaster, Bassreliefs mit Hämmern und Sicheln, korinthische Säulenordnungen mit zusätzlichen üppig hängenden Zierblättern, steingewordener Triumph des Sozialismus. Das in sämtlichen Stadtplänen schraffierte Quartier. Die Residenz, seine Residenz, rund um die Uhr von Beamten in Zivil bewacht. Bloß nicht langsamer laufen hier oder gar, Gott behüte, zur Kamera greifen. Zwischen den Säulen, genau im Zentrum, befand sich als krönender Abschluss der aufsteigenden Stufen eine monumentale Tür, die auf ewig verschlossen war. Hier kam niemand durch den Haupteingang hinein. Niemand. Rasch wechselte ich die Straßenseite und registrierte, dass das in einem etwas eleganteren Stil, Stalin-Rokoko, gehaltene Türmchen auf dem rechten Flügel des Gebäudes von einem sanften Licht erfüllt wurde.
Wer befindet sich in diesem Türmchen und was hat es damit auf sich? Das erfahren wir noch im Laufe dieser Sendung. Wir blicken aber jetzt auf die EU. Einen Sondergipfel hat es dort heute gegeben. Per Videokonferenz diskutierten die 27 Staats- und Regierungschefs über ihre Haltung zu Belarus und der Frage, ja, wie denn jetzt weiter? Das Ergebnis stellt uns Jakob Meyer vor.
Die Europäische Union stellt sich nochmals ausdrücklich an die Seite der Menschen, die in Belarus gegen das Regime demonstrieren. Und deutlicher als früher weisen die Staats- und Regierungschefs die Resultate der Wahlen vom 9. August zurück. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht nach dem Videogipfel von massiven Regelverstößen.
Die Wahlen waren weder fair noch frei. Und deshalb kann man die Ergebnisse dieser Wahlen auch nicht anerkennen.
EU-Ratspräsident Charles Michel bestätigt das. Er wendet sich nach dem Sondergipfel direkt an die Menschen in Belarus.
We stand by your side.
Wir stehen an eurer Seite in eurem Wunsch, eure demokratischen Rechte auszuüben und in eurem Streben nach einer friedlichen, demokratischen und glücklichen Zukunft. Die EU fordert Machthaber Alexander Lukaschenko auf, die Gewalt gegen Demonstranten zu stoppen, alle Gefangenen bedingungslos freizulassen und einen nationalen Dialog zuzulassen, um die Zukunft des Landes zu gestalten. Bei diesem Prozess könnte nach Merkels Worten die OSZE eine wichtige Rolle spielen, eine Organisation zur Friedenssicherung, der alle EU-Staaten und Belarus angehören. Hilfe zur Gesprächsanbahnung, aber keine Einmischung, betont Merkel.
Wir werden sehr darauf achten, dass nicht wir für Weißrussland erklären, was dort zu tun ist, sondern dass die Opposition in Belarus selber erklärt, was sie möchte.
Auch eine Vermittlerrolle Deutschlands sieht Merkel nach eigenen Worten nicht. Präsident Lukaschenko hat ein Telefonat abgelehnt, sagt sie. Und vermitteln kann man nur, wenn man mit allen Seiten in Kontakt ist. Aber der erwünschte nationale Dialog in Belarus müsse den Präsidenten einschließen.
Und wenn ich zu einem nationalen Dialog aufrufe, dann natürlich auch unter Beteiligung derjenigen, die heute dort die Macht haben. Das heißt, es ist eine komplizierte Situation, aus der man möglichst friedlich einen Weg finden muss.
Trotzdem arbeitet die EU weiter an Sanktionen gegen diejenigen, die für Gewalt und Wahlfälschungen in Belarus verantwortlich sind. Und sie mobilisiert zusätzliche Mittel für die Zivilgesellschaft dort. Die EU-Kommission stellt nach den Worten ihrer Chefin Ursula von der Leyen 53 Millionen Euro bereit, um die Menschen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.
The European Commission will mobilize now an additional 53 million euros to support the Belarusian people in these challenging times.
Das Geld soll unter anderem Gewaltopfern zugutekommen und für Krankenhäuser und Medikamente verwendet werden.
Jakob Mayer über den EU-Sondergipfel zu Belarus. Aber wie ist das nun zu bewerten? Frage ich den Brüssel-Korrespondenten der Zeit, Ulrich Ladurne. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ich nehme an, Sie haben vorab mit einem gewissen Ausgang dieses Sondergipfels gerechnet. Wurden Sie vom Ergebnis überrascht?
Nein, nicht wirklich. Ich glaube, die Europäische Union, die 27 Staats- und Regierungschefs haben gemacht, was sie machen konnten in der Lage. Ich glaube, Sanktionen sind schon auf den Weg gebracht und ich glaube, die Schlusserklärung, die Sie heute abgegeben haben, ist doch deutlich in dem Sinne, dass sich die EU ganz klar auf die Seite der Weißrussen stellen, die glauben, dass die Wahlen gefälscht worden sind in Weißrussland.
Aber eigentlich kam ja jetzt nicht viel Neues bei rum. Schon am Freitag hatten die EU-Außenminister wegen der Polizeigewalt ja und den Fälschungsvorwürfen Sanktionen gegen Unterstützer Lukaschenkos auf den Weg gebracht. Ist da jetzt alles Mögliche ausgereizt?
Nein, ich glaube, es ist sicher nicht viel Neues, da haben Sie recht, aber es war vielleicht auch nicht viel Neues zu erwarten. Das Entscheidende ist doch, dass die EU diesen Sondergipfel mitten in der Sommerpause einberufen hat. Das ist ein starkes symbolisches Zeichen. Die Lage in Weißrussland haben wir auch gehört, das ist ja im Fluss, das ist eine revolutionäre Situation. Und ich glaube, dass es klug war, sich jetzt schon an diesen symbolischen Punkt zu setzen. Wir sind, sagt die EU, auf den Seiten der Demonstrierenden. Wir glauben, die Wahlen sind gefälscht worden. Es muss neu gewählt werden. Und auch ist deutlich gesagt worden, dass es nicht um eine Einmischung geht. Denn die Europäische Union hat natürlich verständlicherweise Sorge, dass auf der anderen Seite Moskau sich provoziert fühlen könnte, beziehungsweise dass Moskau es ganz recht wäre, wenn die EU sich aufführen würde wie eine Macht, die in Weißrussland interveniert oder sich einmischt. Und deswegen glaube ich, es war nicht viel zu erwarten, das ist richtig, aber das symbolische Gipfel ist es vielleicht gewesen, aber er hat doch, glaube ich, bei den Weißrussen, die fühlen sich jetzt doch gestärkt, wenn sie auf die Straße gehen.
Das taten Sie womöglich nicht von der deutschen Reaktion. Beate Apelt hat es eben im Gespräch schon gesagt, sie wundert sich ein wenig über die deutsche Zaghaftigkeit. Nun hat Deutschland, das hat sie auch gesagt, die EU-Ratspräsidentschaft inne. Wieso hat sich insbesondere Deutschland so schwer getan, da schnell und konkret Stellung zu beziehen?
Ja, im konkreten Fall tue ich mich schwer, das zu beurteilen, aber es ist sicher so, dass die deutsche Russlandpolitik innerhalb der Europäischen Union doch mit Skepsis betrachtet wird. Da gibt es mehrere Gründe dafür. Ein entscheidender ist Deutschlands Projekt von Nord Stream 2, also die Gaspipeline, die russisches Gas direkt nach Deutschland pumpen soll. Das ist ein Projekt, das höchst umstritten ist in der Europäischen Union seit Jahren. Es wird von Polen kritisiert, es wird auch von der Kommission kritisiert, in anderen Ländern. Und die deutsche Bundesregierung hat immer an diesem Projekt festgehalten mit dem Argument, das sei ein privatwirtschaftliches Projekt. Natürlich ist das ein politisches Projekt, das ist ein Zeichen dafür, dass Deutschland durchaus Sonderbeziehungen zu Moskau pflegt. Und das ist, glaube ich, innerhalb der EU doch, das hat doch sehr viel Skepsis ausgelöst. Und insofern, diese Zögerlichkeit Deutschlands gegenüber Moskau hat doch vielleicht eine gewisse Tradition.
Wie sich Moskau verhalten wird, werden wir später im Laufe der Sendung besprechen. In der EU spricht man ja oft davon, sich geopolitisch stärker behaupten zu müssen und auch zu wollen. Steckt für die EU also auch eine Chance in dieser Situation mit Belarus?
Ja, ich glaube schon, dass sich die EU profilieren muss geopolitisch. Das liegt alleine daran, dass man ja nicht mehr so stark zählen kann auf die Vereinigten Staaten von Amerika als Schutzmacht. Das liegt auch an dem Aufstieg Chinas zur Weltmacht. In Brüssel hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man sich geopolitisch profilieren muss. Und ich glaube, dieser Gipfel passt da schon ins Bild. Es ist natürlich, wie schon gesagt, ein symbolischer Gipfel, vor allem mit starken Worten, wenig Wirkung im Augenblick. Aber es ist eine Position, die die EU bezogen hat, ganz klar. Hier geht es um die Frage Demokratie oder Diktatur. Und die EU hat gesagt, wir stehen natürlich auf der Seite der Demokratie. Und wenn man das ein bisschen größer zieht, wir leben ja heute in Zeiten der Systemkonkurrenz, auch durch den Aufstieg Chinas, das ja auch ein autoritäres Regime ist. Insofern, glaube ich, ist dieser Gipfel Teil des geopolitischen Erwachens der Europäischen Union.
Sagt Ulrich Ladurna. Vielen Dank. Und wir lassen uns nochmal durch die Straßen von Minsk führen, vom Autoren Viktor Martinovich. Seine Romanfigur, die steht vor dem Ministerium für Staatssicherheit, genauer gesagt vor einem Turm dieses Gebäudes, aus dem Licht erstrahlt.
Unsere Legenden, geboren aus nächtlicher Paranoia, dem Verschwinden von Nachbarn, den wenigen Erzählungen rehabilitierter Feinde, die von Verhören zurückgekehrt sind, diese Legenden besagen, das Türmchen habe seinerzeit der allmächtige Vorsitzende des sowjetischen Komitees für Staatssicherheit, Tsarnawa, anbauen lassen. In den friedlichen Sowjetzeiten hieß es dann auch das Tsarnawa-Türmchen. Danach kam er, einigte das Land, fasste sämtliche Sicherheitsbehörden im Ministerium für Staatssicherheit zusammen und seither steht außer Frage, wem das Türmchen gehört. Ja, er sitzt dort. Und weil er nie schläft, brennt im Türmchen immer Licht. Ich weiß nicht einmal, welche Bezeichnung die schlimmere ist. Das abstrakte Pronomen »er«, das zum Gattungsnamen erhobene »Murawjow« oder die geballte Ladung seiner Regalien. Staatsoberhaupt, Oberkommandierender der Streitkräfte, Minister für Staatssicherheit Nikolai Michailowitsch Murawjow. Was bedeuten Worte wie »Militärputsch«, »Usurpation«, »Verhaftungen«, neben diesem schlichten, alles erklärenden Murawjow? Murawjow. Ja, Murawjow. Der Minister, der Präsidenten ernennt.
Ein Ausschnitt aus dem Roman Paranoia des belarussischen Autoren Viktor Martinovich, der inzwischen nicht mehr in Belarus lebt, sondern im Exil. Und sein Buch Paranoia ist in Belarus verboten. Das fasst die Situation der Kunstschaffenden im Land schon ganz gut zusammen. Kein Wunder also, dass vor allem die Künstlerinnen und Künstler eine entscheidende Rolle bei den aktuellen Protesten spielen. Welche das ist, erklärt uns Florian Kellermann.
Auf den Stufen vor der Philharmonie in Minsk steht eine Gruppe von Menschen und hält Zettel mit Buchstaben hoch. Sie ergeben den Satz: Unsere Stimmen wurden gestohlen. Der Chor der Philharmonie hat sich den Protesten angeschlossen. Er singt das Lied Mahutni Boja, mächtiger Gott. Es gilt als geistliche Hymne der Belarussen und besingt ein ruhiges, helles Land, das Gott mächtig und glücklich machen solle. Danke, skandierten die Menschen in Minsk, die den Musikern zugehört hatten. Videoaufnahmen von dem Auftritt wurden später 100.000-fach im Internet geteilt. Die belarussischen Künstler beteiligen sich in ihrer großen Mehrheit an den Protesten. Auch der Performance-Künstler Michael Gulin, Er sagte dem ukrainischen Radio Romatske:
Ich habe meine künstlerische Tätigkeit komplett unterbrochen. Ich gehe jetzt jeden Tag zu Protestveranstaltungen, so als würde ich zur Arbeit gehen. Am Donnerstag hatte ich mit anderen Künstlern eine Aktion. Zeichne nicht, streike, hieß sie. Wir haben einfach weiße Plakate hochgehalten, auf denen nichts zu sehen war. Ähnlich die Schauspieler des belarussischen staatlichen dramaturgischen Theaters in Minsk. Sie haben mitgeteilt, dass sie die Theatersaison nicht wie geplant übermorgen eröffnen werden. Dazu fänden sie einfach nicht die innere Stärke in der gegenwärtigen Situation, heißt es auf der Internetseite des Theaters. In einem kurzen Film sprechen die Schauspieler und Angestellten abwechselnd eine Botschaft. Wir sind in erster Linie friedliche Bürger und wir verspüren Schmerz und Schock angesichts dessen, was vor sich geht. Wir fordern, dass die Mitarbeiter des Sicherheitsapparats aufhören, brutale Gewalt anzuwenden. Wir fordern die Freilassung aller, die bei friedlichen Demonstrationen festgenommen wurden. Die Verweigerung von Kunst ist eine Form des Protests. Die andere, das Geschehen kreativ aufzugreifen. Diesen Weg gingen einige Künstler schon vor der Präsidentschaftswahl. Zum besonderen Symbol des Widerstands gegen den autokratischen, amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko machten sie das Gemälde Eva von 1928. Es stammt von Chaim Sutin, der in der Nähe von Minsk geboren wurde. Das Gemälde, das im Eigentum einer Bank ist, wurde schon vor Monaten vom belarussischen Staat beschlagnahmt, als Maßnahme gegen einen ehemaligen Manager der Bank. Er wollte als Gegenkandidat zu Lukaschenko antreten und hatte hervorragende Umfragewerte. Das Regime ließ ihn kurzerhand unter vorgeschobenen Gründen verhaften. Daraufhin klebten Künstler und andere Belarussen Fotos von Eva an öffentliche Orte, das Porträt einer starken Frau. Kein Zufall, sagt die Künstlerin Antonina Slobodzikova, die unter anderem für ihre Collagen bekannt ist. Diese Eva wurde so auch zum Beginn der Entwicklung, dass Frauen die Hauptrolle des Widerstands übernahmen. Die männlichen Gegenkandidaten von Lukaschenko wurden verhaftet oder von der Wahl ausgeschlossen. Und Frauen haben ihre Stelle eingenommen. Gemeint sind die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja und ihre beiden Mitstreiterinnen. Die Künstlerin Antonina Slobodzikova hat ein weiteres grafisches Markenzeichen der Proteste in Umlauf gebracht. Sie hat eine Zeichnung mit drei Symbolen angefertigt: Herz, Faust und das Victory-Zeichen. Jeder kann die Zeichnung im Internet herunterladen und verwenden. Sie steht für die drei starken Frauen und für den Kern des Widerstands. Die Zeichnung stammt also noch aus der Zeit, bevor die staatliche Gewalt gegen die Protestierenden immer brutaler wurde. Seitdem sei Kunst im engen Sinn kaum mehr möglich, sagt Antonina Slobodzikova. Wir haben uns vor dem Kunstpalast in Minsk versammelt und sind einfach auf die Straße gegangen, wenn die Ampel auf Rot stand. Wir haben uns vor die Autos gestellt und unsere Solidarität mit den Protesten bekundet. Gestern dann haben manche von uns dort Fotos von den Körpern von Protestierenden hochgehalten, von ihren fürchterlich gefolterten Körpern. Was in normalen Zeiten als Performance bezeichnet wurde, ist derzeit in Belarus vielmehr eine Geste des schieren Entsetzens.
Es steht schon lange nicht mehr gut um die Kunst in Belarus. Das gilt aber nun mehr denn je. Die European Writers Council, kurz EWC, ist ein Zusammenschluss verschiedener europäischer Autorenverbände. In ihrem Vorstand sitzt die deutsche Autorin und Journalistin Nina George. Hallo, Frau George.
Hallo.
Sie stehen in Kontakt zu Autorinnen, zu Autoren, aber auch anderen Kunst- und Kulturschaffenden. Wie gestaltet sich das überhaupt? Man hört von eingeschränktem Internetzugang, mal mindestens eingeschränkt in Belarus.
Der Verband Deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen gehört genauso zu unseren Mitgliedern wie auch der belarussische Verband der Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Und einer ist davon in meinem Vorstand. Und seit einer Woche hatte ich verzweifelt versucht, sie zu erreichen. Wir machen es inzwischen über Kommunikationswege verschiedener Messenger-Services. Das Internet dort ist immer wieder blockiert, meistens in dem Moment, wenn Menschen auf die Straße gehen. Das heißt, so dass es auch kaum möglich ist, Live-Videos oder Live-Berichte zu bekommen, solange das WiFi, das WLAN nicht funktioniert. Und seit Freitag stehen wir in 24-stündigem Kontakt pro Tag und uns erreichen durchaus sehr, sehr bedrückende Berichte aus Minsk.
Was sind das für Berichte?
Einerseits sind es Augenzeugenberichte und zusammengesammelte Reports von Augenzeugen, auch von Bildern. Wenn Menschen also verhaftet werden aufgrund dessen, dass sie sich nur friedlich versammelt haben in den Gefängnissen, spricht man von Folter, von psychologischem Terror, von Vergewaltigung mit Objekten. Und Menschen verschwinden in Gefängnissen, wissen nicht, warum sie drin sind, kommen wieder heraus mit Schlagspuren und aber auch mit der Bereitschaft, sich für ihr Land einzusetzen. Also die Belarusen wissen, was sie wollen. Und da sollten wir, denke ich, auch unterstützen.
Schauen wir nochmal auf die Kunstschaffenden dort im Land. Die Meinungsfreiheit, auch die Kunstfreiheit, das ist beides schon lange eingeschränkt in Belarus. Wie sieht diese Einschränkung dort konkret aus?
Die Kulturszene in Belarus ist im Prinzip sehr vielfältig. Und wenn man über Einschränkungen spricht, darf man nicht sozusagen das Vorurteil in unseren Köpfen wiederholen, dass, wenn man etwas sagt, dann sofort ins Gefängnis kommt. Es ist viel subtiler. Dadurch, dass zum Beispiel Informationen, freie Presse, freies Verlagswesen nicht existiert, müssen andere Wege gefunden werden, um überhaupt zum Beispiel publiziert zu werden. Das kann zum Beispiel über Verlage im Ausland geschehen, zum Beispiel. Und da auch die Presse weitestgehend staatlich kontrolliert war, werden natürlich auch so etwas Simples, etwas, was wir hier völlig normal empfinden, Rezensionen im Radio, in der Zeitung, werden dort erstmal kontrolliert. Und das heißt, für alle, die nicht unbedingt dem entsprechen, was sich Lukaschenko wünscht, die finden dann im Prinzip nicht statt. Aber die Kulturszene jetzt ist auch wie immer vorne dabei, wenn es um Organisation von Protesten geht. Wir haben eben schon gehört, das Nationaltheater Janka Kupala in Minsk. Dort wurde der Intendant Pavel Latushko nach einem Protest, er hat sich dem Protest angeschlossen, hat gegen die Gewalt auf den Straßen demonstriert, gemeinsam mit seinem Ensemble, wurde keine 24 Stunden später gekündigt. Und als der Kulturminister dort auftauchte, um diese Entlassung zu formulieren, hat das Ensemble ihm reihenweise die Kündigungsschreiben vor die Füße geworfen.
Und wenn mich nicht alles täuscht, ist genau jener ehemalige Intendant jetzt Teil dieses Koordinierungsrates, von dem wir heute im Laufe der Sendung schon gehört haben, richtig?
Er hat ausgesagt, dass er in diesem Koordinierungsrat sein will und sein möchte. Und was ich in dem Zusammenhang interessant finde, gerade wenn man auch noch auf den Sondergipfel schaut, der heute stattfand mit den EU-Außenministern und von der Leyen und Merkel. Lukaschenko verbittet sich ja irgendwelche Einmischung. Aber ich denke, dass wir im Gegenteil uns weiterhin einmischen sollten und auch sowohl die Journalisten, die Schriftsteller, die Poeten, die Musiker, die dort auch auf die Straße gehen, die auf Spotify ihre Anti-Lukaschenko-Songs spielen, dass wir sie mit größtmöglicher Einmischung von außen unterstützen sollten.
Wie könnte die Einmischung ansonsten noch aussehen? Das ist ja das eine, das ist ja fast privat organisierbar. Jetzt gibt es Sanktionen seitens der EU, der Sondergipfel heute führte zur Feststellung, wir erkennen die Wahl nicht an. Fordern Sie konkret was auch von der Politik im Ausland, auch von der EU?
Mich hat es fasziniert, was Svetlana Tichanowskaja heute gesagt hat, denn sie sprach zum Beispiel von Vergebung gegenüber jenen, die Gewalt ausgeübt haben und quasi auf Befehl von oben handelten. Und auf der anderen Seite hat der EU-Gipfel herausgeschält, dass Sanktionen gegen die, die vermutlich Wahlfälschung begangen haben, die Gewalt ausüben, durchaus im Rahmen dessen sind, was man auch empfehlen würde. Ich würde persönlich weiterhin dafür plädieren, dass sowohl die kulturellen Institutionen als auch jeder Bürger und jede Bürgerin innerhalb und außerhalb der EU darüber sprechen, was in Belarus losgeht. Und was wir uns auch vorstellen, ist, dass auf einer internationalen Ebene eine Institution geschaffen wird, die sich generell um die Frage kümmert, was ist mit freier Berichterstattung auf der ganzen Welt, mit Partizipationsmöglichkeiten innerhalb der Gesellschaft, das reicht von Pressefreiheit bis Freiheit des Wortes bis Freiheit der Versammlung, weil wir haben ja neben Belarus auch noch einige andere Felder. Lassen Sie uns nur mal in die Türkei oder Hongkong schauen. Das heißt, das ist dringend geboten.
Sagt Nina George, die im Vorstand der European Writers Council sitzt. Vielen Dank. Ein guter Zeitpunkt, um einen anderen Autoren zu Wort kommen zu lassen. Hier der letzte Ausschnitt aus Viktor Martinowitschs Debütroman Paranoia.
Eigentlich soll man das MSS nicht fürchten. Wenn im Türmchen das Licht brennt, sollen die Bürger auf der Straße spazieren gehen, seinen Eifer und seine Sorgfalt sehen und rühmen. Aber was wäre denn, wenn man mit dem Granatwerfer auf das Türmchen... Hier hörte ich plötzlich dermaßen charakteristische Schritte in meinem Rücken, dass ich automatisch schneller lief und mich, durchzuckt von der panischen Überlegung, Sie könnten nun auch Gedanken lesen, in den Hof des Stalinbaus unter der alten Turmuhr flüchtete, in die Marxstraße einbog, um nur möglichst schnell aus diesem Quartier zu verschwinden. Die Schritte hinter mir stammten von einem einfachen Passanten. Idiot! Ich ging brav am Casino vorbei, entbot der ehrwürdigen Philfack meinen patriarchalischen Gruß, auf deren Mauern ein noch nicht übermaltes »I feel fuck« prangte, ein missglückter Karlauer, wieder die Grammatik, ein Karlauer vom Niveau eines durchgefallenen Berufsschulabsolventen. Aber das Scheusal hatte mich schon geschnappt und spielte die verschiedenen Kombinationen des Zauberwürfels durch. »Filled fuck«, »filmed fuck«, »genug, es reicht«. Ich ging die Karl-Marx-Straße entlang. Nein, die Marx-Straße heißt ja jetzt nach Marx und Spencer. So hatte sich hier der funkelnde, grelle, selbstverliebte Kapitalismus breit gemacht, der sich offenbar anstandslos mit dem MSS vereinbaren ließ und es sogar vorteilhaft zu ergänzen verstand. Aber auch das spielte keine Rolle. Ich war bereit, fröhlich die Marx und Spencer-Straße entlang zu flanieren, aber nur als existentes Wesen, das seine Existenz auch spüren und begreifen konnte, als lebendiges Wesen und nicht als Marionette unter Marionetten.
Sie hören HR2 der Tag unter dem Titel »Keine andere Wahl – Die Zukunft von Belarus«. Und wie auch immer sie aussehen mag, diese Zukunft von Belarus, der mächtige Nachbar Russland wird eine Rolle spielen. Wirtschaftlich sind die beiden Länder eng verflochten, so sehr sich bisweilen auch die Gräben auftun. Richtige Freunde sind Lukaschenko und Putin in jedem Fall nicht. Trotzdem scheint Russland für Lukaschenko der letzte Strohhalm zu sein, an den er sich klammern kann. Christina Nagel berichtet.
Gleich zweimal telefonierten die beiden Präsidenten am Wochenende miteinander. Man habe sich ausführlich über die Lage in Belarus ausgetauscht, berichtete Präsident Lukaschenko später. Wir haben vereinbart, dass direkt auf unsere erste Bitte hin umfassende Hilfe geleistet wird, um die Sicherheit der Republik Belarus zu gewährleisten. Und zwar auf der Grundlage des Unionsvertrages und auf der Basis der Regelungen der Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit. Putin sagt Belarus Militärhilfe zu, lautete die entsprechende Schlagzeile, die sich in Windeseile verbreitete. Russische Verteidigungsexperten und politische Beobachter aber mahnten zu Gelassenheit. Militärischen Beistand von Seiten der OVKS gebe es nur im Fall einer Aggression von außen, hieß es, also dann, wenn ein Drittstaat Belarus angreift. Auch wenn Präsident Lukaschenko NATO-Panzer bereits auf die Grenze zurollen sieht, ein echter Grund für eine Truppenanforderung liege nicht vor, meint Alexander Baunov vom Carnegie Center im unabhängigen Sender Dost. Es ist das übliche Verhalten eines Diktators in einer schwierigen Situation, in einem Moment, in dem er unter Druck gerät und es Proteste gibt. Er spricht nicht von seinem eigenen Krieg, sondern von einem gemeinsamen. Er führt nicht für sich Krieg, sondern für Wladimir Putin. Und Wladimir Putin soll das wertschätzen. Was er nach außen auch tut, allerdings ohne konkret zu werden. Russland, meint der belarussische Politikbeobachter Artyom Schreibmann, rette in der Regel keine fallenden Regime um ihrer selbst willen, sondern schaue auf die Gesamtlage. Lukaschenko Asyl anzubieten sei das eine, wichtiger aber sei es, die Belarussen nicht generell gegen Russland und damit gegen die Idee eines Unionsstaates aufzubringen. Anders als auf der Krim würde kaum jemand in Belarus Blumen streuen, sollten russische Soldaten einmarschieren. Wenn die Belarussen irgendwie ein Schema für eine Machtübergabe vorschlagen, in dem die Union erhalten bleibt oder vielleicht sogar gestärkt wird, dann wird dies ein Sieg ohne Intervention sein, meint Alexander Baunov. Präsident Lukaschenko hatte zuletzt mit Blick auf eine weitere Integration beider Staaten immer wieder auf die Bremse getreten, er ließ sogar Unterzeichnungstermine platzen. Russland revanchierte sich und führte ein neues Steuersystem für Öl ein Schlag für den belarussischen Staatshaushalt. Vor der Wahl hatte Präsident Lukaschenko öffentlich bedauert, dass es mit dem brüderlichen Verhältnis vorbei sei. Er warf Russland vor, mit Hilfe von Paramilitärs Unruhe im Land stiften zu wollen. Wladimir Putin, meint Alexander Baunov vom Carnegie Center, verzeihe viel. Repressionen, wirtschaftliche Ungeschicktheit. Was er nicht verzeiht, sind Versuche, sich mit einer antirussischen Haltung dem Westen anzubiedern. Die antirussischen Angriffe kritisiert auch der Politologe Alexander Dutschak im staatsnahen Sender Rassia 24. Trotzdem möchte ich nicht, dass der Maidan in Belarus gewinnt. Der Maidan, der Massenprotest in Kiew, der den früheren ukrainischen Präsidenten Janukowitsch aus dem Amt und aus dem Land trieb, ist für Russland und Belarus gleichermaßen ein rotes Tuch. Zumindest in diesem Punkt ist man sich einig. In der Kosten-Nutzen-Rechnung des Kreml könnte das dieses Mal allerdings eine untergeordnete Rolle spielen. Nicht zuletzt, weil die Demonstranten weder antirussische Parolen rufen, noch einen Beitritt in die EU fordern.
Jörg Vorbrich arbeitet für die amerikanische Stiftung German Marshall Fund, ist Leiter der Abteilung Zentral- und Osteuropa. Hallo Herr Vorbrich.
Guten Abend.
Vor 10 Tagen haben Sie bei den Kollegen der Deutschen Welle im Interview gesagt, Russland sei in einer Beobachterrolle. Man sehe mit Wohlwollen, dass Lukaschenko geschwächt ist. Jetzt haben wir gerade gehört, man nähert sich dann doch irgendwie an. Wie sieht Ihre Einschätzung heute aus?
Ich denke, bislang ist Russland weiterhin in einer Beobachterrolle. Ich glaube, man muss anerkennen, dass Moskau, der Kreml von den Entwicklungen in Belarus durchaus überrascht worden sind. Ich glaube, die Erwartungshaltung des Kremls war, dass Lukaschenko diese Wahlen zwar für sich entscheidet, aber dennoch geschwächt aus dieser Situation hervorgeht. Das würde Russland in die Hände spielen, weil nämlich wichtige Verhandlungen anstehen zwischen Russland und Belarus zu einer tieferen Integration der beiden Länder. Und ein geschwächter Lukaschenko würde natürlich Russland Zugeständnisse machen. Insofern, das war die Ausgangslage für den Kreml. Und nun ist aber das geschehen, was wir alle natürlich mitverfolgt haben. Im Laufe der letzten Woche hat Russland im Wesentlichen sich zurückgehalten. Es gab natürlich die formale Gratulationsnote an Lukaschenko. Aber ansonsten waren die Signale aus dem Kreml sehr gemischt. Und das bleiben sie auch weiterhin. Auf der einen Seite gab es vor einigen Tagen durchaus Gespräche zwischen Putin und Lukaschenko zur Frage von Militärhilfe im Falle einer Aggression von außen, als die Lukaschenko diese Ereignisse ja gern darstellen möchte. Auf der anderen Seite gab es heute Aussagen des Pressesprechers des Kremls, dass solche Hilfen im Augenblick nicht in Betracht gezogen werden. Insofern sehr, sehr gemixte Nachrichten und Signale aus dem Kreml, der meiner Ansicht nach weiter die Situation beobachtet im Wesentlichen.
Aber nochmal zum Verständnis, Lukaschenko, das muss man doch von außen betrachten, ist doch deutlich geschwächt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, er kann sich zu diesem Zeitpunkt ohne Hilfe von außen nicht mehr lange im Amt halten. Ihm bröckelt der Apparat. Wir sehen die gesellschaftliche Mobilisierung, die ganz klar eine zentrale Forderung hat, dass er abtreten soll. Es gibt Streiks in Staatsbetrieben, auch in den Medien rumort es. Insofern, er ist eigentlich an dem Punkt angekommen, wo er sich alleine ohne Unterstützung von außen, und das ist Unterstützung, die nur aus Russland kommen kann, eigentlich nicht mehr im Amt halten kann, zumindest nicht mehr lange.
Deswegen auch eigentlich nichts mehr von der antirussischen Stimmung zu hören, die wir gerade noch im Beitrag angesprochen haben. Was wird denn Putin jetzt Ihrer Meinung nach tun? Er wird auf der einen Seite beobachten, aber wird er denn zu Hilfe kommen?
Das halte ich im Augenblick eigentlich für sehr unwahrscheinlich. Wenn im Kreml eine nüchterne Betrachtungsweise der Ereignisse sich durchsetzen sollte und der Beziehungen zu Belarus, dann wird man im Kreml vermutlich konstatieren, dass das Land Belarus so eng und so vollständig von Russland abhängig ist, wirtschaftlich, finanziell, politisch, energiepolitisch, auch medial, dass eigentlich genügend Druckpunkte und Einflussinstrumente bestehen, um auch eine nächste Regierung, einen nächsten Präsidenten nach Lukaschenko durchaus in die Schranken weisen zu können, wenn die Regierung vorhaben sollte, sich in irgendeiner Art und Weise gegen Russland zu stellen. Insofern die Einflussmöglichkeiten, die der Kreml hat, sind sehr, sehr groß. Die nächste Regierung, der nächste Präsident wird diese erben und wird damit fertig werden müssen. Insofern sehe ich eigentlich keinen guten Grund, warum der Kreml Alexander Lukaschenko im Amt halten sollte, wenn er doch so viele Einflussmöglichkeiten auch auf den Nachfolger haben wird.
Für die EU, das haben wir von Ulrich Ladurner gehört, könnte sich hinter dieser ganzen Angelegenheit auch eine geopolitische Motivation verbergen. Tut sie das für Russland so gar nicht?
Nein, natürlich ist für Russland Belarus ein ganz besonders wichtiger Partner. Es befindet sich an einer ganz wichtigen Nahtstelle für Russland gegenüber der NATO. Es ist das Land, was mit Russland am engsten verbunden ist, auch formal in einem Unionsstaat beider Länder. Es ist die Gesellschaft, die der Russischen am nächsten und auch am freundschaftlichsten gegenübersteht. Insofern, Belarus hat eine ganz besondere Bedeutung für Russland. Was im Augenblick allerdings passiert, ist, dass von Alexander Lukaschenko ausgehend diese geopolitische Frage aufgeworfen wird. Wie gesagt, er befindet sich eigentlich in einer sehr, sehr schwachen Situation und hat seinen einzigen Ausweg in den letzten Tagen darin gesehen, diesen inneren Konflikt zwischen Gesellschaft und Staat auf eine geopolitische Ebene zu hieven, damit er die Unterstützung Moskaus einholen kann. Er stellt also diesen Konflikt dar als äußere Einmischung durch den Westen in die inneren Angelegenheiten von Belarus und als eine antirussische Verschwörung, in die auf jeden Fall der Kreml eingreifen sollte.
Wovon der sich bislang, das scheint jedenfalls so, nicht so sonderlich beeindrucken lässt. Schauen wir kurz auf die EU. Die EU setzt auf Neuwahlen, aber wirtschaftlich steht das Land ja desolat da, egal wer auch nach Lukaschenko kommen mag. Und wirtschaftlich, das haben Sie gerade selbst gesagt, ist Belarus massiv abhängig von Russland. Jetzt haben wir eben gehört, knapp 50 Millionen Euro sollen an die belarussische Zivilgesellschaft fließen von der EU. Müsste da aber von Seiten der EU nicht mehr kommen, in der Hoffnung, dass das Land nicht destabilisiert wird?
Also ich glaube, wir werden erst noch genauer sehen müssen, was diese Maßnahmen in Bezug auf die Zivilgesellschaft auch für den Kampf gegen das Coronavirus, wie diese Zahlen und Maßnahmen aussehen. Die offiziellen Verlautbarungen des Europäischen Rates beinhalten das im Augenblick noch nicht. Es soll offenbar Geld bereitgestellt werden für humanitäre Hilfe jenen, die unter den Repressalien der letzten Tage und Wochen besonders gelitten haben. Es sollen offenbar besondere Mittel auch für die Zivilgesellschaft und die unabhängigen Medien im Land bereitgestellt werden. Und in der Tat, es steht eine Summe von etwa 50 Millionen Euro im Raum, insbesondere für Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Covid-Pandemie. Genaueres dazu wissen wir aber im Augenblick noch nicht. Was aber klar ist, schon seit Jahren fördert die EU die Zivilgesellschaft in Belarus sehr stark. Das ist mit Sicherheit Hilfe, die man weiter ausbauen kann. Es gibt eine sehr lebhafte und sehr gut organisierte Zivilgesellschaft in Belarus, die auf jeden Fall unsere Unterstützung verdient. Und insofern ist auch das ein richtiger Schritt seitens der EU als Signal in Richtung der belarussischen Gesellschaft.
Dann fassen wir zusammen. Es gibt einen richtigen Schritt von Seiten der EU. Es gibt Russland, die sich eher zurückhalten und beobachten. Allesamt außer Lukaschenko streben Neuwahlen an. Gehen wir mal davon aus, es wird sie geben. Gehen wir mal davon aus, Lukaschenko ist dann nicht mehr im Amt. Russland findet das gut, die EU findet das gut, die Bevölkerung von Belarus findet das gut. Dann sieht doch die Zukunft von Belarus, naiv gesehen, recht rosig aus. Was kann da noch schiefgehen?
Tja, das ist natürlich das Idealszenario, was Sie dargestellt haben. Ja. Ist nicht unmöglich, aber es ist natürlich das ideale Szenario, was von sehr, sehr vielen Unwägbarkeiten natürlich noch abhängt und beeinflusst werden kann. Ich glaube, unmittelbar kann man natürlich die Situation nicht allzu rosig darstellen. Erstens gibt es weiterhin eine große, große Eskalationsgefahr im Land. In den letzten Tagen scheinen auch die Repressalien seitens der Regierung gegenüber Streikenden, gegenüber Demonstrierenden wieder nach oben gefahren zu werden. Es gibt weiterhin natürlich die Gefahr der regionalen Eskalation. Das heißt, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass sich Russland robuster einschaltet in Belarus, dann wird dies natürlich auch ein ganz, ganz großer Kopfschmerz für die westlichen Nachbarn von Belarus, Polen, die baltischen Staaten insbesondere sein. Insofern gibt es da auch eine Frage oder eine Gefahr von regionaler Eskalation. Und dazu sollten wir natürlich anerkennen, dass viele weiterhin in Haft sind, viele weiterhin unter Druck gesetzt werden, wenn sie sich kritisch gegenüber der Regierung Lukaschenko aufstellen. Insofern ein rosiges Bild ist das ganz und gar nicht im Augenblick, aber die Hoffnung besteht natürlich, dass die Situation sich in die Richtung entwickelt, wie Sie das in dem optimistischsten aller Szenarien dargestellt haben.
Und so unbefriedigend das auch ist, es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als genau das abzuwarten. Vielen Dank, Herr Vorbrich. Und das war unsere Sendung HR2 der Tag heute. Diese Sendung können Sie wie immer auch als Podcast nachhören, unter anderem auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist David Alf. Bis zum nächsten Mal.